5 Uhr morgens eine für mein Empfinden sehr, sehr frühe Zeitpunkt. Es gibt ja Menschen, die müssen berufsmäßig so früh aufstehen oder noch früher aufstehen. 5 Uhr morgens, ein sehr früher Zeitpunkt. Ein Ehemann liegt im Bett neben seiner Frau, wird wach, streckt sich ein bisschen, ist aber ganz vorsichtig. Seine Frau schläft noch. Er schlägt die Bettdecke zur Seite, schiebt sich aus dem Bett raus, ganz leise und vorsichtig, dass die Frau nicht aufwacht. Das ist gar nicht so einfach. Schleicht sich durch das dunkle Zimmer raus auf den Flur, schließt die Tür sachte hinter sich, geht in die Küche und schaut sich um. Ist alles noch ruhig, friedlich. Jetzt ist es an der Zeit. Jetzt kann ich loslegen. Trotzdem mit gedämpften Schritten, immer noch leise, dass die Frau nach wie vor nicht aufwacht. Fängt der Mann an, Sachen aus dem Kühlschrank rauszuholen, aufs Tablett zu stellen, die Marmelade aus dem Glas in ein Schälchen rauszutun, etwas Besonderes, nicht einfach das Glas auf den Tisch stellen, sondern in ein Schälchen zu tun. Ganz leise ein Geräusch. Nee, das war nicht die Frau. Eines der Kinder ist auf Toilette gegangen. Okay. Der Mann macht weiter, tut die Butter herrichten, in Scheiben schneiden, dass sie sich besser streichen lässt. Hat einfach ein Auge auch fürs Detail. Und stellt die Sachen alles schön auf den Tisch. Aber etwas fehlt noch. Er geht raus in den Garten und tut 2, 3 Blumen pflücken, in eine kleine Vase rein und auf den Tisch. Eine Kerze dazustellen, alles ist vorbereitet. Jetzt ist es Zeit, die Frau aufzuwecken. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Das ist eine Sprache der Liebe. So etwas vorzubereiten, kann zum Geburtstag sein, kann zu einem ganz besonderen Anlass sein, Ehetag, kann aber auch einfach so mal sein, die Frau zu überraschen. Der beste Augenblick ist, wenn sie nicht damit rechnet. Das ist Liebe. Ich habe heute eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, wo es auch darum geht, um die Sprache der Liebe, was ein Mensch tut, der sehr starke Liebe empfunden hat und diese Liebe zurückgeben will. Meine Predigt geht heute um Lukas 7, Vers 36 bis 50. Wer eine Bibel dabei hat, den empfehle ich, sie rauszuholen, weil ich habe den ganzen Bibeltext auf eine Seite gequetscht. Die Schrift ist also nicht allzu groß. Also, wer eine Bibel, es lohnt sich immer, eine Bibel dabei zu haben, da kann man im Notfall auch mal eine Notiz an die Seite machen. Also, Lukas 7, 36 bis 50, Liebe, die alles verändert. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, die Schriftgröße. Bei mir auf dem Monitor sah es ein bisschen größer aus. Ansonsten, ich lese es euch vor. Das ist die Übersetzung also die neue Genfer Übersetzung, ein bisschen moderneres Deutsch. Lukas 7, 36 bis 50. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, sprich, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Liebe, die alles verändert. Irgendetwas war passiert. Irgendetwas war anders geworden. Die Geschichte setzt ja eigentlich mittendrin ein. Jesus ist zu Gast bei einem reichen Mann, bei einem Pharisäer. Er besitzt ein eigenes Haus. Er hat eingeladen zu einer größeren Veranstaltung, zum Fest, zum Essen. Also jemand, der ein bisschen mehr Geld hat. Und zu dem war Jesus eingeladen. Und dann kommt so eine Frau an, durchbricht die ganze Veranstaltung und zeigt Jesus ihre Liebe. Wie kommt diese Frau dazu? Was ist da vorher passiert? Ich meine, das ist ja nicht alle Tage, es ist ja nicht gewöhnlich. Das ist ja zum Beispiel, wenn ihr bei euch zu Hause denkt, wenn ihr Leute eingeladen habt zum Essen, da geht nicht plötzlich die Tür auf und da kommt eine stadtbekannte Sünderin. Das in der Bibel, also die meisten Ausleger gehen davon aus, dass sie eine Prostituierte war. Da kommt bei euch zu Hause keine Prostituierte durch die Zimmertür rein und fängt an, jemanden die Füße zu salben. Das passiert nicht jeden Tag sowas. Und selbst damals, wo es eher offen war, also wenn jemand ein Festmahl gegeben hat, dann war es gesellschaftlich anerkannt, dass man die Türen nicht zugemacht hat, sondern dass andere, die nicht eingeladen waren, auch mit reinkommen konnten. Die haben sich zwar nicht mit an den Tisch gesetzt, aber die konnten zuschauen, zuhören, die Gespräche zuhören. Das war damals in der Gesellschaft so üblich. Aber dass dann jemand sich dann einmischt und die gesamte Veranstaltung quasi zum Platzen bringt, auch das war nicht gewöhnlich. Was war da vorher passiert? Die Bibel erzählt es uns nur sehr indirekt. Irgendetwas ist passiert, was in dieser Frau tiefe Dankbarkeit ausgelöst hat. Jesus löst das am Ende auf. Er sagt, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wenn man sich so Geschichten vor Augen führt, wie zum Beispiel im Johannesevangelium im 8. Kapitel, wo eine Frau von damals frommen Leuten, den schriftgelehrten Pharisäern, beim Ehebruch ertappt wird, also in flagranti, im Bett erwischt wird, aus dem Bett rausgezogen wird. Sinnigerweise haben sie den Mann nicht rausgezogen. Die Frau wurde rausgezogen und eigentlich war es vom Gesetz her dran, diese Frau zu steinigen. Und die haben aber in dem Moment gedacht, Moment, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir bringen die mal zu Jesus. Mal gucken, was er sagt. Und dann haben sie diese Frau, diese Ehebrecherin, zu Jesus gebracht. Diese Frau, die eindeutig Ehebruch, Sünde begangen hat, die Schuld in ihrem Leben auf sich geladen hat. Und die haben sie zu Jesus gebracht. Und Jesus, der war gerade draußen mit seinen Jüngern und die kommen zu ihm und umringen ihn und sagen, was sollen wir mit dieser Frau machen? Würde Jesus sagen, steinigt sie, dann würden sie sagen, ja, weit ist es mit deiner Liebe nicht her. Würde Jesus sagen, schwamm drüber, lass diese Frau in Ruhe. Würden sie sagen, ja, er verstößt gegen die Gesetze Gottes, er kann gar nicht von Gott sein. Was macht Jesus? Er setzt sich hin und fängt an, auf den Boden zu schreiben. Mit einem Stock etwas im Boden zu ritzen. Man weiß nicht, was er da reingeritzt hat. Manche gehen davon aus, dass er angefangen hat, die 10 Gebote reinzuritzen. Und Jesus hat irgendwas in den Boden gemalt. Und Jesus hat dann gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Der soll diese Frau verurteilen. Und Jesus hat weiter im Boden geschrieben. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass er wirklich die 10 Gebote da hingeschrieben hat. Und diese Leute, die standen da mit den Steinen in der Hand. Aber keiner hat gewagt, den ersten Stein zu werfen. Einer nach dem anderen hat sich rumgedreht und hat sich davongeschlichen. Und der Einzige, der wirklich sündlos war, der einen Stein hätte schmeißen dürfen, nämlich Jesus Christus, der hat keinen Stein geschmissen. Der hat aufgeschaut, die Frau angeschaut. Hat ich keine verdammt? Hat ich keine verurteilt? Nein, Herr, sie sind alle gegangen. So verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und tu es nicht wieder. Das ist Jesus. Das ist Jesus, wie er mit Menschen umgeht. Seine tiefe Liebe, die vom Vater, von Gott herkommt, sieht den Menschen. Und Jesus ist nicht gekommen, damit er uns fertig macht, damit er uns die Sünde auf die Nase bindet, bis die Nase bricht. Sondern Jesus ist gekommen, damit er für unsere Schuld, der ohne Sünde ist, nimmt unsere Schuld auf sich und wollte am Kreuz sterben, was er ja auch dann letztendlich gemacht hat. Und dieser Jesus hat diese Frau nicht verurteilt. Was meint ihr, was diese Frau empfunden hat, was dieser Frau klar geworden ist, wie Jesus sie behandelt hat? Jesus hat sie nicht verurteilt. Jesus hat ihr vergeben. Eine andere Situation. Johannes Evangelium, Kapitel 4. Die Geschichte von der Frau am Brunnen. Eine Samaritanerin, die mittags in der glühend heißen Hitze zum Brunnen geht, es brennend heiß draußen, kein normaler Mensch ging in dieser Region zu dieser Zeit zum Brunnen. Das hat man entweder früh oder abends gemacht, wenn die Hitze nicht so heiß war. Diese Frau hat die Gesellschaft gemieden, um endlich nicht mehr verurteilt zu werden mit dem Finger. Schau auf diese Frau, was hat die getan? Im Gespräch, Jesus sitzt am Brunnen, und sie kommen so ins Gespräch miteinander. Jesus bittet sie um einen Schluck Wasser. Sie kommen ins Gespräch und Jesus sagt letztendlich, das Wasser, wenn du wüsstest, wer dir gegenüber sitzt, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich eigentlich um Wasser bitten, nämlich um lebendiges Wasser, um Wasser des Lebens, Wasser, was wirklich den Lebensdurst löscht. Und diese Frau, die hat gesagt, cool, die hat ihn erstmal missverstanden, die hat gesagt, cool, Wasser, wo man keinen Durst mehr hat, dieses Zauberwasser, das brauche ich. da muss ich mittags in der glühenden Hitze nämlich nicht mehr hierher. Und Jesus offenbart Sachen, die er eigentlich gar nicht wissen kann plötzlich. Er sagt, gut, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich bin nicht verheiratet. Und er sagt, du hast richtig gesagt. Du warst x-mal verheiratet. Und dem, mit dem du jetzt zusammen bist, das ist nicht dein Mann. Und da fällt es dieser Frau wie Schuppen von den Augen. Dieser Jesus, das ist zumindest ein Prophet. Sie kriegt später raus, dass er noch mehr ist. Dass es der Messias ist, auf den sie so lange gewartet haben. Der, der wieder Leben herstellen kann, der Sünden vergeben kann. Sie geht in die Stadt und sagt allen, Leute, guckt euch den an, den ich da draußen am Brunnen getroffen habe, ob das der Messias ist. Und die Leute gehen raus und es kommt zu einer Riesenerweckung in dieser Gegend. Und Jesus verurteilt auch diese Frau nicht, sondern vergibt ihr. Es waren jetzt zwei Beispiele von Frauen. Wo ich das besonders eindrücklich fand, auch wenn jetzt auch in unserer heutigen Geschichte es um eine Frau geht, die da zu Jesus kommt, Männer haben das genauso nötig. Ich denke manchmal, wenn ich auf mein Leben schaue, ich weiß nicht, wie nötig das Frauen haben, aber ich habe Vergebung noch viel mehr nötiger. Mensch, ich baue so viel Mist in meinem Leben, so viel Versagen gibt es in meinem Leben, wo ich manchmal denke, es ist nur gut, dass so viele Sachen keiner weiß. Und dann gehe ich zu Gott und sage, du weißt, dass ich das alles nicht tun will, vergib mir. Diese Frau, die vom Ehebruch ertappt wurde, diese Frau, die draußen am Brunnen auf Jesus traf, die haben erlebt, wie Jesus ihnen in Liebe begegnet, wie Jesus sie bereit war, ihnen zu vergeben und einen Neuanfang zu schenken. Wir wissen nicht, die Frau, die hier im Lukas-Evangelium berichtet wird, die da reinkam, wie ihre erste Begegnung mit Jesus war. Aber irgendetwas war passiert, wo ihre Sünden vergeben wurden. Ja, wenn wir bedenken, dass sie wahrscheinlich eine Prostituierte war und Jesus ihr Vergebung zugesprochen hat. Eine Vergebung, die ihr Herz ganz tief erreicht hat. Also die Geschichte steigt mittendrin ein. Mittendrin, wo diese Sündenvergebung schon passiert ist. Bevor wir uns diese Geschichte jetzt im Detail anschauen, möchte ich dich fragen, ist dir schon mal Sündenvergebung begegnet, so wie diesen Frauen hier in unseren Geschichten? Ich bin froh, dass sie mir schon begegnet ist. Und ich hoffe, dir ist auch schon begegnet, dass Jesus deine Sünden auf sich genommen hat. Wenn du das noch nicht erlebt hast oder schon längere Zeit nicht mehr erlebt hast, wo du sagst, Mensch, mich belastet, mich drückt etwas im Leben. Mich würde man auch überführen können. Vielleicht nicht des Ehebruchs, aber vielleicht der Lüge oder anderen Geschichten. Und ich will das loswerden. Dann ist die Chance offen. Die Bibel sagt, dass Jesus den Tod überwunden hat. Jesus ist in diese 2000 Jahre, seitdem diese Geschichten passiert sind, kein Problem. Er ist heute noch da. Er ist hier in diesem Raum. Jesus ist ansprechbar. Und wenn du merkst, dass es Last in deinem Leben gibt, dass du spürst, oh, ich möchte auch das erleben, dass Jesus diese Last von meinem Leben nimmt. Ich weiß, dass ich gelogen habe und ich wollte das nicht. Das ist eine Situation, da ist es mir rausgeplatzt und ich will das ja nicht wieder tun. Ich brauche Vergebung. Dann kann Jesus dir heute noch Vergebung geben. Jesus hat am Kreuz für diese Schuld bezahlt. Und wenn du, selbst wenn es jetzt heimlich für dich ist, heimlich, wo der rechts oder links neben dir sitzt, das gar nicht mitkriegt, du im Gedanken sagst, Gott, du kennst diese Schuld, die in meinem Leben drückt. Vergib mir das, was mich da so schwer belastet, wo ich gegen dich gesündigt habe. Vergib mir das. Und Jesus hat versprochen, das wegzunehmen. Diese Frau hatte das erlebt. Und ja, sie kam dann, sie hat gehört, Das ist, Jesus ist in der Stadt. Ein Pharisäer hat, es war irgendwo in Judäa, wir wissen nicht genau wo, ein Pharisäer hat Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Ich habe diese Geschichte schon so oft gelesen und ich habe immer gedacht, das sind zwei Gegenpole, die Frau, die da Jesus in diese Liebe entgegenbringt, weil sie Vergebung erfahren hat, und dieser Pharisäer, dieser Gesetzes möchte gern frommer da, und ich habe diese zwei Gegensätze gesehen, bis ich mich diese Woche auf die Predigt vorbereitet habe. Und ich habe gedacht, Moment, das steht hier gar nicht. Dieser Pharisäer, der war offen. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Wenn man da im Griechischen, ich liebe ja das Griechische, wenn ihr mal Zeit habt, euch ein weiteres Hobby zuzulegen, dann lernt Griechisch. Es lohnt sich, die Bibel im Originaltext zu lesen. Also wenn man hier das Griechische liest, dieser Pharisäer hat nicht nur Jesus einfach zum Essen eingeladen. Im Deutschen gibt es so schön die Formulierung, jemanden zu sich zum Essen einzuladen oder mit jemanden sich zum Essen zu verabreden. Zu sich einzuladen oder mit jemanden sich zum Essen zu verabreden. Bei jemanden zu essen, das ist eine neutralere Formulierung. Mit jemanden zusammen zu essen hat was Intimeres, man isst gemeinsam, man hat Tischgemeinschaft, da kommt eine persönliche Ebene mit ins Spiel. Und als der Jesus zum Essen eingeladen hat, diese griechischen Worte deuten sehr stark darauf hin, das war eine persönlichere Ebene. Der hat nicht nur Jesus zum Essen eingeladen, damit er wieder mal eine interessante theologische Diskussion hatte, sondern der hat Jesus zum Essen eingeladen, weil er wirklich interessiert war an Jesus. Der war offen für Jesus. Ich muss mich immer wieder dafür hüten, die Pharisäer alle in einen Topf zu schmeißen. So das übliche Bild der Pharisäer, sie sind Gegner von Jesus und so, weg damit. Jesus hat keine Schubladendenken, so wie wir allzu häufig. Jesus ist jedem, selbst den Pharisäern, einzeln begegnet. Und er hat sich einladen lassen von diesem Mann, der offen war. Ein anderes Beispiel, wo jemand sehr offen war, der auch aus der Ecke Schriftgelehrter Pharisäer kommt, war Nikodemus, mit dem sich ja Jesus auch getroffen hat und ein sehr, sehr wichtiges Gespräch hatte. Von Nikodemus wissen wir sogar, dass er später gläubiger Christ wurde und der Gemeinde beigetreten ist. Er taucht in der Apostelgeschichte wieder auf. Und dieser Pharisäer hier, der Simon, der hat Jesus auch zum Essen eingeladen. Er war offen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Ich habe in der Vorbereitung nach Bildern geguckt, um euch das mal zu zeigen, so eine Tischgemeinschaft. Ich habe überall nur Bilder gesehen zu dieser Geschichte, wo Jesus auf dem Stuhl gesessen war. Und das trifft es nicht. Die Leute lagen zu Tisch. Ich würde es euch gerne hier vormachen, aber wenn ich mich hinlege, seht ihr mich nicht mehr. Man hat sich so zur Seite gelegt, war auf dem linken Arm aufgestützt und mit dem rechten hat man sich dann quasi das Essen geholt, die Weintrauben und das Brot und so, und hat gegessen. Und so lag man, die Beine schräg nach hinten weggestreckt. Das wird später in der Geschichte gleich nochmal wichtig, auf die Frage, wie kommt die Frau eigentlich an die Füße Jesu ran? Also er lag. Und er hat Platz genommen, also hat sich zu Tisch gelegt. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Also die Frau war eine Prostituierte. Manche verbinden, die klassische kirchliche Auslegung verbindet das gern mit Maria Magdalena. Es ist möglich, dass es diese Frau war, aber es gibt keinen echten Anhaltspunkt, wer diese Frau gewesen ist. Also es könnte Maria gewesen sein, könnte aber genauso gut jede andere Prostituierte auch gewesen sein. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, eine Prostituierte. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dahin. Ein Alabastergefäß. Das ist, wer sich ein bisschen mit Mineralien, Mineralogie und solchen Geschichten auskennt, der weiß, gerade in der antiken Welt war Alabaster sehr, sehr wertvoll. Ein Alabastergefäß war ein sehr wertvolles Gefäß. Ich weiß nicht, wie heutzutage die Preise für Alabaster liegen, ob das auch noch, du schüttelst mir den Kopf, ist nicht mehr so wertvoll. Also haben sich da die Verhältnisse geändert. Damals war das ein sehr, sehr wertvolles Gefäß. Und diese Gefäße, da hat man dann zum Beispiel Salböl reingefüllt und die waren richtig geschlossen. Und wollte man an das Öl ran und das verwenden, musste man quasi die Kappe abbrechen. Und Alabaster ist so ein, vom Aussehen her könnte man manche Alabasterarten vielleicht ein bisschen mit Keramik vergleichen. Aber es gibt sie auch in ganz anderen Farbtönen. Und die hat also so ein ganz wertvolles Gefäß genommen, und wo auch Salböl drin war. Üblicherweise, man weiß aus anderen Quellen, dass dieses Öl, dass da in so Alabastergefäße gefüllt wurde, auch üblicherweise sehr, sehr wertvoll war. Man geht im Durchschnitt von 400 Denare aus. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Denar wert ist. Ihr könnt davon ausgehen, dass in der damaligen Zeit ein Mensch einen Tag lang arbeiten musste, um einen Denar zu verdienen. Also es war ein Tageslohn. 400 Denare, ihr wisst, 365 Tage hat ein Jahr. Also das ist mehr als ein Jahresverdienst. Jetzt könnt ihr euch da so ein kleines Fläschchen mit Salböl, 400 Denare, mehr als ein Jahresgehalt in einer Hand. Und diese Frau nimmt das. Und wenn das erstmal aufgebrochen ist, das lässt sich ja nicht wie unsere Flasche so schön wieder zuschrauben, sondern wenn das erstmal auf ist, dann ist es auf. Das lässt sich nicht wieder rückgängig machen. Sie nahm also dieses Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Eine kleine Zwischenbemerkung. Ich hatte auch immer vor Augen, naja, sie ist eine Prostituierte, vielleicht am unteren Rand der Gesellschaft, bettelarm diese Frau. Und Jesus, da die klassische Theologie, Jesus stellt sich auf die Seite der Armen. Jesus stellt sich gar nicht auf die Seite der Armen. Jesus stellt sich auf die Seite jeden Menschen, egal in welcher gesellschaftlichen Schicht er steht. Jesus möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so hat Jesus da auch keine Berührungsängste mit dem Pharisäer, der gut reich ist. Und diese Prostituierte hatte anscheinend auch gut Geld. Die ging dahin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters. Ihr erinnert euch, Jesus liegt auf den linken Arm gestützt, so zur Seite und die Füße nach hinten weggestreckt. Und sie tritt von hinten hin. Sie ist ja in den Raum reingekommen, weil es damals üblich war, dass auch ungeladene Gäste da sein durften und zuhören, zuschauen durften. Und sie drückt sich da, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen voller war, durch die Menge durch und kommt von hinten an Jesus ran. Sie kniet nieder, beugt sich über die Füße Jesu. Sie hat sich ja vorgenommen, ich möchte Jesus, der mir vergeben hat, der mir so sehr eine Last von meinem Leben genommen hat, der mir einen Neuanfang in meinem Leben geschaffen hat, der mir so sehr vergeben hat, dem will ich meine Dankbarkeit zeigen. Deswegen hat sie dieses teure Salböl genommen, hat sich gesagt, dieses Salböl, das will ich, damit will ich Jesus salben. Und sie hat es nicht gewagt, an den Kopf, an das Haupt, das wäre zum einen schwierig gewesen, ranzukommen, zum anderen hat sie es nicht gewagt, da diesem Rabbi so nahe zu kommen, diesem Lehrer, sondern sie kam an die Füße, hat sich niedergekniet an die Füße, und noch bevor sie anfangen konnte, seine Füße zu salben, da steigen die Gefühle in ihr hoch und es bricht alles aus ihr heraus. Sehr emotional, diese Szene. Sie bricht in Tränen aus. Tränen laufen ihr die Wange runter, tropfen auf die Füße Jesu. Diese Tränen waren überhaupt nicht geplant. Also wenn man sich da tiefer in diesen Text eintaucht, dann stellt man fest, diese Tränen waren ungeplant. Das war eine Gefühlsregung. Ihr wird plötzlich nochmal so deutlich, was Jesus für sie getan hatte. Wie sehr Jesus ihr Leben erneuert hat. Und sie bricht in Tränen aus und sie weiß sich vielleicht nicht besser zu helfen, irgendwie die Füße wieder trocken kriegen. Da löst sie ihre Haare, was damals ja auch sittlich ein absolutes Unding war. Also eine Frau, die ihre Haare in der Öffentlichkeit löst, das war schlimm. Das macht eine Frau nur zu Hause ihrem Ehemann gegenüber. Das hatte auch ein hoch erotisches Moment, warum manche Ausleger der liberalen Theologie gerne darin dann plötzlich eine Verbindung sehen, ja, Jesus und Maria Magdalena, die hatten irgendwas miteinander. Ich glaube, das war einfach nur ein Akt, wo sie sehr, sehr mit ihren Gefühlen zu kämpfen hatten, wo sie in Tränen ausgebrochen waren. Und jetzt waren die Füße von Jesus nass geworden und sie löst ihre Haare und mit ihren langen Haaren trocknet sie die Füße Jesu ab. Und dann küsst sie diese Füße und fängt diese Füße an, mit diesem teuren Öl zu salben. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was das für eine gesündige Person ist. Auch hier sieht man, dass der Pharisäer Jesus nicht verurteilt, sondern er versucht, sich die Sache zusammenzureimen und denkt sich, na, er ist anscheinend kein Prophet. Vielleicht habe ich mich in dem Punkt getäuscht. Die Hoffnung war ja vielleicht da, dass er nicht nur ein Prophet ist, sondern vielleicht sogar der erwartete Messias. Er ist enttäuscht. Schade, Jesus ist kein Prophet. Weil wenn ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer ihn berührt. Dann wüsste er, dass diese Frau ihn verunreinigt. So war ja das Denken der damaligen Zeit, wenn Unreines und Reines zusammenkommt, ein Mann Gottes und eine Sünderin. Wenn das zusammenkommt, dann wird das Reine wird unrein. So, genauso wie mein weißes Hemd, das mit Matsch in Berührung kommt, einmal durch die Schlammpfütze zieht, das weiße Hemd ist schwarz, also ist braun. Und das war ganz klar. Diesen umgekehrten Effekt, was Jesus in die Welt gebracht hat, das war damals unvorstellbar, dass man ein weißes Hemd durch eine Matschpfütze zieht und die Pfütze wird sauber. Aber das ist ja der Effekt, den Jesus mit in die Welt gebracht hat. Das ist das, was Sündenvergebung heißt. Die Pfütze wird sauber. Und ja, er denkt, wenn der ein Prophet war, ja, dann wüsste er, wer ihn berührt. In dem Moment reagiert Jesus prophetisch. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagt er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, Rabbi, Lehrer, das ist sehr hochachtungsvoll. Bitte sprich. Also auch da merkt man trotz dieser Situation immer noch diese innere positive Einstellung, die dieser Pharisäer Jesus entgegenbringt. Und Jesus erzählt ihm, zwei Männer hatten Schulden beim Geldverleiher. Damals war es auch üblich, dass man von Gott als Geschäftsmann oft gesprochen hat. Und so ein Geldverleiher, so ein Geschäftsmann, der eine schuldete 500 Denare, also 500 Denare, ein Denar an Tagesverdienst, ja? 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von beiden wird ihm gegenüber wohl die größere Dankbarkeit, die größere Liebe empfinden? Und Simon antwortete, er ist vorsichtig, er weiß, bei Jesus muss man immer auf Überraschungen gefasst sein. Er sagt, ja, ich nehme an, also wenn ich richtig liege, es könnte sein, ja, der, dem die größere Schuld erlassen wurde. Jesus sagt, Bingo, Jackpot, genau, das ist richtig, der, dem die größere Schuld erlassen wurde. Da wies er auf die Frau und sagte, Simon, Jesus, im Grundtext steht, Jesus wendet sich der Frau zu. Also er war im Gespräch mit Simon und jetzt wendet er sich dieser Frau zu. Jesus wendet sich der Frau zu und sagt zu Simon, siehst du diese Frau? Und Jesus öffnet überhaupt erstmal die Perspektive, diese Frau richtig wahrzunehmen. Oft treffen wir auf Menschen und begegnen ihnen doch nicht richtig, weil wir sie nicht richtig sehen, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, sie richtig zu sehen. Jesus lässt erstmal den Freiraum, diese Frau wahrzunehmen. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir keine Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Jesus sagt, du hast mich zwar zu dem Fest eingeladen, du warst gastlich zu mir, aber du hast mir keine besondere Ehre erwiesen. Und diese Frau, die bringt mir so viel Liebe, so viel Ehre entgegen. Und ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. die Liebe Gottes, die Sünden vergibt, die Sünden auslöscht, die Liebe Gottes, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Der bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er Jesus ans Kreuz gebracht hat. Für deine Sünden, für dein Versagen. Und diese Frau hat erlebt, was es heißt, diese Sünden loszuwerden. Ihr sind die Sünden vergeben worden. Und darum hat sie viel Liebe erwiesen. Und jetzt nochmal zur Bestätigung wendet er sich dieser Frau zu und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Die Gäste fragen sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Das darf nur Gott. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Interessant ist, dass am Ende nicht keine Reaktion mehr des Pharisäers beschrieben wird. Es wird die Reaktion der Gäste beschrieben, aber nicht mehr die Reaktion des Pharisäers. Der Pharisäer stand jetzt vor der Wahl. Wie stelle ich mich zu dieser Sache? Wie stelle ich mich zu dieser Liebe Jesu? Es ist auch interessant, dass er sagt, diese Frau ist viel vergeben worden und dann rutscht Jesus nicht, dir ist wenig vergeben worden, sondern er sagt neutral, wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Jesus möchte, dass der Pharisäer auch erkennt, dass es Schuld in seinem Leben gibt. Dass egal wie fromm ich lebe, ich es nie schaffen werde, alle Gebote, alles hundertprozentig einzuhalten. Irgendwann werde ich früher oder später auf die Nase fallen. Das gehört einfach zum menschlichen Leben hier in dieser Welt dazu. Das schaffen wir nicht, die Kraft haben wir nicht, auch wenn wir sie gerne hätten. Jesus sagt, ich schenke einen Neuanfang. Dieser Sünderin habe ich einen Neuanfang geschenkt. Dir, lieber Pharisäer, kann ich auch einen Neuanfang schenken. Ich kann dir deine Schuld vergeben. Und in diesem Neuanfang, verspricht Jesus, werde ich dich nicht mehr alleine lassen, sondern werde ich zu dir stehen. Und ich werde dir die Kraft geben, ein neues Leben zu führen. Jesus hat die Liebe Gottes in diese Welt gebracht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und diese Liebe hat alles verändert und sogar dann dazu gebracht, dass diese Sünderin diese Liebe wieder zurückgegeben hat. Alles gegeben hat. Das Kostbarste war gerade gut genug. Oh, ich wünschte, wir würden alle so eine tiefe Freisetzung von Jesus erfahren. Ich werde noch dafür beten. Dass wir ganz neu diese Liebe, die Gott uns entgegenbringt, die Liebe, die alles verändert, neu erfahren. Und ich werde auch dafür beten, dass wenn du das noch nicht erfahren hast oder schon lange nicht mehr erfahren hast, dass du ganz neu Jesus begegnen wirst. Okay, lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass das eine tiefe Wahrheit ist, dass es einfach wahr ist, dass du in diese Welt gekommen bist, dass das nicht irgendeine Fiktion, eine Geschichte aus längst vergangenen Tagen ist, sondern dass du in diese Welt gekommen bist und dass du heute noch begegnest, dass du heute noch Realität bist, dass du heute noch dich begegnen lässt. Jesus, und ich bete darum, ich möchte dich bitten, dass diese Gemeinde hier, dass wir hier in der Gemeinde ein Ort sind, ein Ort immer mehr werden, noch mehr als es bisher ist. Und ja, du hast schon so viel hier geschenkt. Ich bete darum, dass es noch mehr zu spüren ist, wie deine Vergebung sich hier breit macht, wie du uns in die Lage versetzt, einander zu vergeben, wie ja, dass wir auch hier in dieser Gemeinde diese Liebe, die uns begegnet ist, weitergeben, an andere weitergeben, so wie diese Sünderin diese Liebe weitergibt. Herr, und ich bete darum, dass wir erst einmal ganz am Anfang wieder neu deine Liebe erfahren. Jesus, ich bete darum, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen hier sprichst. Jesus, Jesus, ich bete darum, dass du Menschen hier begegnest. Herr, du kennst, du weißt, wie unsere Gefühle sind. Du weißt, wo jeder von uns hier steht. Herr, du weißt, welche Schuld im Nacken drückt, wo uns Sünde belastet. Aber du weißt auch, wo wir Sünde von uns wegschieben, damit sie uns nicht belastet, aber die trotzdem noch da ist. Jesus, ich bete darum, dass wir erleben, wie du uns neu freisetzt. Ich bete darum, dass wir erleben, wie du Sünde vergibst, wie Leben ganz, ganz neu wird. Wie du Freiheit schenkst. Jesus, und ich bete darum, für diejenigen unter uns, die schon immer wieder erfahren haben, wie du Sünde vergeben hast, Herr, die das aber schon lange nicht mehr erfahren haben. Herr, ich bete darum, dass du uns zeigst, wo wir stehen in der Beziehung zu dir und was wir gerade brauchen in unserer Beziehung zu dir. Herr, und wenn es Vergebung ist, neue Vergebung ist, die wir brauchen, Herr, so nimm alles weg, was uns hindert, egal ob Stolz oder sonst was ist, hindert, diese Vergebung neu anzunehmen. Lass uns neu zu dir kommen, als deine Kinder, neu als deine Kinder empfangen von deiner Vergebung. Herr, deine Liebe ist so groß, und wenn wir 100-mal gefallen sind, dann hilfst du uns auch 101-mal auf und 102-mal und 103-mal. Jesus, deine Liebe hat kein Ende, und dafür preise ich dich. Herr, ich bete darum, dass wir das neu erfahren, dass deine Liebe neue Realität wird in unserem Leben. Herr, ich bitte dich, dass die kommende Woche nicht eine Woche wird, wo wir wieder aus eigener Kraft leben müssen, sondern eine Woche, wo wir in deiner Liebe leben können. In dieser Liebe leben können, die freisetzt, wo wir erfahren, wow, Jesus, du vergibst mir. Und du vergibst mir so viel, dass ich frei bin. Herr, ich möchte dir meine Liebe zurückgeben. Das ein bisschen zurückgeben von dem, was ich bekommen habe. Jesus, danke. Danke, dass du uns deine Liebe schenkst. Dass deine Liebe kein Ende hat. Danke, Jesus. Amen.